Clubhouse Leseförderung.
Herzlich willkommen zu Clubhouse Leseförderung, dem Podcast für alle Menschen, die das Lesen fördern wollen. Egal ob in der Schule oder außerhalb, zu Hause, in der U-Bahn, im Fahrstuhl, wo auch immer. Ihr könnt das Lesen ja auch fördern, indem ihr einfach selber lest. Das habe ich neulich mal wieder gemacht. Da bin ich einfach durch die Straße gelaufen und statt auf mein Handy zu gucken, habe ich in ein Buch geguckt. Das war sehr spannend, wie die Leute mich angeschaut haben. Naja, wer sind wir überhaupt, dass wir uns hier erdreisten, die Vorsitzende dieses Clubs zu sein? Neben mir sitzt der tolle Benny, seines Zeichens Autor, Buchblogger, Mittelschullehrer, Pädagoge mit Herz und mein toller Co-Moderator und erster Vorsitzender des Clubhauses.
Und neben mir ist die Scarlett, auch erste Vorsitzende des Clubhaus-Leseförderung, studierte Buchwissenschaftlerin, hat schon ganz viele Stationen in der Buchwelt durch Verlag, Buchhandlung, Leseförderprojekte und ist jetzt Gott sei Dank in der Bibliothek.
Ja, zum Glück.
Und gemeinsam gibt es quasi jede Woche oder so, mehrmals im Monat, Einblicke in unsere Arbeit. Wir würden uns aber auch super freuen, wenn wir uns austauschen mit euch, was ihr so denkt zu den unterschiedlichen Themen, wie ihr das wahrnehmt, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Kommt rein, schreibt einen Kommentar, wenn es irgendwie geht. Bewertet uns, auch nicht vergessen.
Unbedingt, gerade wenn ihr auf Apple Podcasts hört und ich weiß, ihr manche von euch tun das, weil ich sehe die Statistik ja immer. Bitte gebt uns doch 5 Sterne, das wäre ganz nett. Das bedeutet uns wirklich ganz, ganz doll viel. Und auch wenn ihr kommentiert und liked und so weiter auf allen Plattformen, dann wir sehen das alles und wir beantworten auch alles und wir freuen uns ganz doll. Und wenn ihr auch Teil unserer Folgen sein wollt, dann könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken für unsere Kategorie Hotline Leseförderung. Kann man uns quasi zeitversetzt anrufen und genau uns seine Ideen, Meinungen, Wünsche, Ängste mitteilen. Wir sind offen für alles.
Heute ist es so eine Folge Dies, das, Ananas im Prinzip. Mhm. Weil wir haben uns ein bisschen überlegt, was könnten wir besprechen, was ist irgendwie gerade aktuell. Und wir dachten, wir kommen mal zum Thema Buchverfilmungen.
Mhm. Und das ist so ein bisschen aus meiner Arbeit heraus entstanden, weil wir bei uns in der Bibliothek jetzt die DVD haben zu der neuen Momo-Verfilmung mit Martin Freeman als Meister Hora. Und also letzte Folge haben wir über Fantasy gesprochen. Momo ist eines meiner absoluten Lieblings-Fantasy-Bücher. Und ich finde diese Verfilmung sehr, sehr gelungen, weil sie, finde ich, die Geschichte sehr, sehr gut in die neue Zeit gehoben hat. Also ich meine, das Buch ist ja doch schon ein bisschen älter, hat aber, finde ich, thematisch nichts an seiner Aktualität verloren, ganz im Gegenteil. Also ganz kurz für alle, die Momo nicht kennen, Schande über euch, lese es sofort. Es geht um das Mädchen Momo und die ist sehr ungewöhnlich und zwar hat sie die große Gabe, dass Menschen ihr gerne Dinge erzählen, weil sie so gut zuhören kann. Und am Anfang der Geschichte versammelt sie ganz, ganz viele Menschen um sich, vor allem auch Kinder, die ihr ihre Probleme erzählen, ihre Geschichten und so weiter. Und in dieser Welt gibt es aber Zeitdiebe. Im Original sind es die grauen Herren, in der Verfilmung jetzt sind es tatsächlich auch Frauen, die den Menschen ihre Zeit klauen, indem sie davon überzeugen, dass sie immer effizienter werden müssen und auf ihr Zeitkonto einzahlen, damit sie dann später Zeit haben, all die Dinge zu tun, die sie eigentlich tun wollen, zum Beispiel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Und die horten aber diese Zeitressource und im Prinzip ernähren sie sich davon. Also im Original rauchen sie, glaube ich, Zigarre oder Zigarette, müsste ich jetzt nachschauen. Und in der Neuverfilmung haben sie so Art Asthma-Inhalatoren und saugen dadurch sozusagen die Zeit der Menschen auf. Und dann geht es natürlich darum, wie Momo diese Zeitdiebe besiegt. Und ich finde, das haben die super gut umgesetzt. Es ist ein total spannender Film. Es ist sehr bildgewaltig. Die Musik ist toll. Und ich finde, das Mädchen, das Momo spielt, einfach großartig. Die ist so ganz anders. Aber auf eine wunderbare, faszinierende Art und Weise. Also ich habe noch nie ein Kind und auch eine schauspielende Person gesehen, die so gucken kann. Aber super faszinierend. Also man guckt ihr wahnsinnig gerne zu, finde ich. Und die Themen, die da drin stecken, so was ist uns unsere Zeit eigentlich wert und worum geht es überhaupt im Leben und was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, mir rennt die Zeit davon oder ich habe nicht genug Zeit. also die sind allgegenwärtig und ich glaube, die werden auch nie an Aktualität verlieren. Und sie haben das aber gut geschafft, das zu modernisieren, indem sie den Menschen dann so Armreifen geben, die dann rot leuchten, wenn sie ihre Zeit verschwenden. Und ja, so ein Device, was einen ständig daran erinnert, dass man doch mal was anderes mit seiner Zeit machen könnte, haben wir, glaube ich, auch alle ständig dabei. Also, ich könnte mir da sehr viele Projekte ausdenken, die man mit SchülerInnen vielleicht machen könnte zu dem Thema.
Ich bin ganz gespannt auf Feedback, was uns hoffentlich gibt, wie er so mit Buchverfilmungen auch umgeht. Ich kann nur für mich sprechen. Es gibt tatsächlich Momente, wo ich Bücher zu Filmen nicht erlaube. Also, ich habe in der ersten Folge im Juni von meinem Leserollenprojekt erzählt. Es liest eine Hardstopper, also offensichtlich habe ich auch Ausnahmen zur Regel gemacht, aber ich habe erstmal gesagt, ich möchte nicht, dass ihr Bücher lest, zu denen es Filme gibt.
Ach so, weil du davon ausgehst, dass sie dann nicht die Bücher lesen, sondern die Verfilmung gucken.
Korrekt.
Okay, verstehe ich.
Und das ist auch eine Sache, die ich tatsächlich, bei Hardstopper habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich gesagt habe, okay, das ist eine Graphic Novel, I doubt it, und Nick und Charlie ist noch nicht verfilmt. Es ist dann bald anders, im Juli kommt der letzte Film und da ist Nick und Charlie dann auch dabei. Aber deswegen habe ich da eine Ausnahme gemacht, aber ansonsten habe ich das nicht gebrochen und das würde ich auch tatsächlich immer weiterempfehlen, zumindest wenn ihr ein Leseprojekt macht, wo jede Schülerin, jeder Schüler selber ein Buch lesen muss, ohne dass ihr da so den Überblick habt. Ne? Also bei einer Klassenlektüre sehe ich das wieder ganz anders. Da könnt ihr lesen, da mache ich dann tatsächlich auch Lesetests, so ganz klassisch, also ne, ihr musstet das und das Kapitel lesen. Hier ist der Lesetest. Mal gucken, ob ihr auch was gelesen habt. Und dann finde ich aber Filme grandios. Und ich hatte es auch ganz oft schon, dass ich kann mich erinnern an eine Englischstunde zu The Hate U Give von Angie Thomas, wo wir die Szene gelesen haben, wo der Polizist sie aufhört. Also in dem Buch geht es um Star, die im Prinzip in einer, also kann man Ghetto sagen, weiß ich nicht, in einem schlechteren Bezirk lebt in der Stadt, extra zur Schule in einem besseren Bezirk geht und eben auch so beschreibt, dass sie in jeder dieser Bezirke eigentlich eine andere Star ist, so ein bisschen. Und auf der Party trifft sie einen alten Kumpel aus ihrer Kindheit im Prinzip, der sie nach Hause fährt, nachdem da eine Schießerei losgeht. Und die werden aufgehalten von den Polizisten und im Zuge dieser Kontrolle wird ihr bester Freund erschossen. Und dann geht's um Black Lives Matter in Amerika, um Rassismus in Amerika, um polizeiliche Gewalt gegenüber Schwarzen in Amerika. Also ein ganz, 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 ganz großartiges Buch. Hat, glaube ich, auch den Jugendliteraturpreis gewonnen in Deutschland. Also wirklich kann ich nur empfehlen. Und ich habe es damals im Englischunterricht, ich habe die Szene eben lesen lassen, wo der Polizist sie aufhält und wo der beste Freund erschossen wird. Und habe dann den Film mit ihnen geguckt. Und das war eine ganz, ganz tolle Stunde, eine ganz wichtige Stunde, die es, glaube ich, auch sehr auf den Punkt gebracht hat, warum ich es erstmal gelesen habe und dann das Visuelle mit reingegeben habe. Und für sowas ist es großartig. Also ich nutze überhaupt, ich filme so gerne, weil es so ein klasse Medium ist, weil es so viele tolle Filme gibt, die wirklich ganz, ganz toll Geschichten erzählen können einfach. Und natürlich, wenn ich jetzt an meine eigene Historie denke, wie oft habe ich einen Film gesehen und habe mir danach das Buch gekauft, weil ich das Buch lesen wollte. Also ist ganz, ganz oft vorgekommen und das darf man echt nicht unterschätzen, dass da auch ganz viel Potenzial, sag ich mal, drinsteckt. Gleichzeitig muss man natürlich auch so ein bisschen drauf gucken, es geht ja trotzdem noch ums Lesen. Und das sollte auch im Vordergrund stehen. Zumindest in der Leseförderung, ne, gibt es auch die Medienpädagogik. Da sehen wir das wieder ein bisschen anders.
Du hast da ganz viele spannende Punkte angesprochen. Erste Frage, persönlich, schaust du lieber zuerst den Film und liest dann das Buch oder umgekehrt?
Also in den letzten Jahren war es immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte erst das Buch lesen. Und dann den Film gucken, wobei es auch Momente gab, wo ich gedacht habe, ich möchte, glaube ich, erst den Film gucken, damit ich quasi nicht enttäuscht werden kann, Mhm. Also, weil zum Beispiel bei Twilight war es so, dass ich erst den Film gesehen habe und dann das Buch gelesen habe.
Ah ja, dann warst du aber late to the game.
Ich war late to the game, ja, absolut. Ich habe diesen Twilight-Hype erst ab dem Film mitbekommen. Deswegen sage ich ja auch, also ich glaube, ich war auch nicht die klassische Leseratte als Kind. So, also ich habe schon gern gelesen, aber ich habe, also meine Eltern sind mit mir nicht in eine Buchhandlung und ich habe auch nicht in keiner Bibliothek irgendwie regelmäßig Besuch abgestattet und so. Also das kam erst später tatsächlich durch Twilight. So, deswegen heiße ich ja auch Benny Cullen, ne? Weil das viel in meinem Leben ausgelöst hat. Auch wenn ich das jetzt wahrscheinlich ganz furchtbar finden würde. Wenn ich jetzt nochmal Twilight lesen würde, dann. Aber es hat damals mir die Welt zu Büchern eröffnet. Und deswegen eine Verfilmung kann das. So. Und also gerade bei Momo ist ja so, wenn ich die neue Verfilmung mir angucke und dann das Buch lese, dann werde ich da ja einige Unterschiede auch erkennen.
In der Tat. Und das finde ich ja auch wieder spannend.
Geil. Das ist cool.
Genau.
Ja, warum das auch so ist. Und ja.
Genau. Was haben sich die dabei vermutlich gedacht? Warum holt ich das jetzt mehr ab, vielleicht der Film, als das Buch? Und so weiter. Also das finde ich ja ganz großartig. Und mir geht's auch so. Also ich habe eher die Tendenz, enttäuscht zu sein vom Film, welches Buch vorher gelesen habe, weil ich dann schon so ein festes Bild auch von Charakteren und so habe. Deswegen lieber für mich persönlich erst den Film gucken und dann das Buch lesen. Gibt aber auch Gegenbeispiele. Ich wollte ja unbedingt mehr Klassiker lesen. Ihr erinnert euch vielleicht an meine großen, tollen Vorsätze aus dem Januar. Hm. Ich habe da den Sturmhöhe-Film geguckt. Jetzt habe ich keine Lust mehr, das Buch zu lesen. Also es hat es mir völlig zerstört. Ja. Es mag ein ganz toller Klassiker der Weltliteratur sein, aber nach diesem Film habe ich gar keine Lust mehr, das Buch zu lesen. Vielleicht ändert sich das auch wieder.
Ich habe es nicht geschaut.
Ja, besser ist es. Nee, also, um Gottes Willen, es ist ein spektakulärer, bildgewaltiger Film. So. Ich finde die Charaktere allesamt unsympathisch. Deswegen macht es mir das schwer, das zu mögen.
Great.
Aber ich kann das cineastisch kann ich es nachvollziehen, warum das ein beeindruckender Film ist.
Soll ich dir sagen, was ich gelernt habe, also im Prozess des Schreibens meines Debütromans?
Ja, unbedingt.
Ich habe gelernt, dass man Figuren unsympathisch wirken lassen kann, wenn man es am Ende auflöst.
100%. Redemption Arc ist was ganz, ganz Starkes.
Aber noch nicht mal Redemption Arc, sondern so, die dürfen am Anfang Dinge machen, wo man sich als Lesender denkt, what the fuck, warum?
Ja, ja. Geht
wenn
gar
am
nicht.
Wenn am Ende die Entwicklung stattfindet,
ja.
Ah, der hat jetzt was draus gelernt und macht es jetzt anders.
Oder ganz oft funktioniert es ja auch, wenn hinterher rauskommt, ah ja, er hat sich darum und darum so verhalten. Verständnis schafft in dem Fall dann auch viel Sympathie.
Also, oder wenn man es halt schafft, das tatsächlich so einen Konflikt so zu machen, dass man dann denkt so, ja, das ist scheiße jetzt, aber
was hätte er sonst
der
tun
kann
sollen?
Halt nicht anders. Ja. Ja, das ist natürlich noch besser.
Ja, also wir sind, glaube ich, alle, oder nicht alle, aber viele von uns freuen sich ja auch, wenn ein Charakter eine Entwicklung durchmacht. Und also, wie beeindruckend war das denn bitte bei Game of Thrones, dass man am Anfang diesen, man muss ja wirklich sagen, nicht Mörder, also doch, er war auch noch ein Mörder, aber er hat ein Kind aus dem Fenster geschubst, dieser Charakter. Und am Ende will man, dass dem was Gutes passiert.
Ja.
Und wie narrativ genial ist das denn, dass man das schafft, dass so ein Charakter zum Sympathieträger wird. Und dass man als Zuschauender oder als Lesender einfach vergisst, dass der ein Kind aus dem Fenster geschubst hat. Also man würde ja denken, es ist unverzeihlich. Niemals kann man diesen Charakter so hinschreiben, dass man den mögen wird. Und er hat es aber irgendwie geschafft.
Ja, und ich finde es besonders cool dann immer, wenn man das so hinbekommt, dass eine Figur ihre eigenen Wünsche haben kann, die vielleicht manchmal konträr sind zu den Wünschen der Hauptfigur. Und wenn man es dann aber dann trotzdem schafft, zu zeigen, so aber trotzdem finden die sich gut und trotzdem mögen die sich, aber die haben halt unterschiedliche Ziele, Wünsche, wie auch immer, dann ist es ja richtig, richtig gut. Und wenn man das vor allen Dingen noch in einem Film schafft, genau, weil das macht für mich so eine gute Buchverfilmung aus. Es muss noch nicht mal, und das kann es ja auch gar nicht, es muss ja nicht alles aus dem Buch sein. Nee. Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Tribute von Panem ansehe, das ist für mich, ich glaube, die beste Buchverfilmung ever. Also für mich persönlich, weil da ist nicht alles vom Buch drin, bei Vibe nicht. Aber diese zwischenmenschlichen Dinge, diese Dinge, auf die es wirklich ankommt, die setzt der Film halt wahnsinnig gut um. Die einzige Kritik, die ich daran hatte, war das Ende. So, weil die fand ich im Buch so krass. Also so krass, dass mich das nachhaltig zum Nachdenken gibt und es heute mich noch zum Nachdenken bringt. Das fand ich im Film leider Gottes ein bisschen, naja, Friede vor der Eierkuchen so. Aber ansonsten bin ich da so krass begeistert. Es ist für mich immer, wenn jemand sagt, gute Buchverfilmung, ist für mich Hunger Games immer. Das ist mein Paradebeispiel.
Ich muss wirklich gerade aktiv darüber nachdenken, was ich eine gute Buchverfilmung fand. Wir sind spontan 5 eingefallen, die ich schrecklich fand.
Ja, gut.
Wo ich das Buch sehr mochte und dann halt total enttäuscht vom Film war.
Oder Heartstopper zum Beispiel. Ja, finde ich auch gut. Richtig gut. Ja. Auch wenn es anders ist, aber es ist so the core. Es ist da.
Ich finde, man merkt immer ganz, ganz krass, ob die Autorin oder der Autor beteiligt waren am Prozess oder nicht. Also da merkt, das spürt man einfach.
Und trotzdem, obwohl, das ist ja auch so krass, Edelstein-Trilogie zum Beispiel, schlechtes, also komm, die ist doch so schlecht.
Und ich mag trotzdem ja die Schauspieler ganz gerne, aber ich find's.
Aber die Story, also Band 3 hat ja nichts mit Band 3 zu tun.
Nee.
Aber das ist aber auch, das will ich auch damit sagen, ja, also für uns buchaffine Menschen, die das kennen, ist natürlich diese Verfilmung dann furchtbar. Aber sie kann halt der Zugang sein bei ganz vielen zu den Büchern. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja. Und deswegen, also ich würde mich sowieso immer zurückhalten, künstlerische Werke zu bewerten. Es geht ja immer nur darum, gefällt mir persönlich das jetzt oder nicht. Sei es drum, also natürlich hat mir die Verfilmung von Eragon damals nicht gefallen, weil in meinem Kopf waren die Figuren ganz andere und das war mir einfach viel zu weit weg von der Buchvorlage. Ich kenne aber viele, die gesagt haben, die kannten das Buch nicht, die fanden den Film großartig. Also, ne, so, ist ja auch in Ordnung. Und wenn dann danach jemand die Buchreihe liest, wunderbar, alles prima.
Gegenteiliger Effekt, Maxton Hall auf Prime Video. Die Bücher fand ich Horror.
Nochmal, um klarzustellen, nicht das Genre Horror, sondern einfach, sie haben dir gar nicht gefallen.
Nein. Es war wirklich diese Protagonistin, die ging mir so auf die Nerven. Im Prinzip schon von der Seite 1 von Band 1, wie die ihre To-Do-Liste schreibt und dann sagt, manchmal ergänze ich Punkte, die ich schon gemacht habe, einfach nur, um sie abhaken zu können. Da habe ich echt gedacht, oi, das wird eine Reise. Und ich habe es dann wirklich, alle 3 Bände gelesen, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Also good for the author. Aber, also wirklich, ich habe dieses Buch dann auch so, ich habe die sofort weitergegeben, das mache ich normalerweise nie. Ich habe die sofort weitergegeben, weil ich gesagt habe, interessiert mich null, will ich nie wieder lesen. Und natürlich kam dann die Serie und ich wollte unbedingt wissen, ne, weil es ja auch einen Hype gab und so. Und ich finde es so krass, weil die Serie, also die ist auch ein bisschen trashig und so. Aber ich genieße die Serie so krass. Ich leide damit. Ich bin da voll on fire. Ich freue mich da, wenn jetzt dann die nächste Staffel kommt. Also wirklich voll dabei. Crazy. Und auch, weil ich jetzt Hunger Games erwähnt habe, es gibt ja jetzt die Prequels. Und da gibt's Panem X. Da geht's um die 10. Hungerspiele. Das Buch fand ich so furchtbar, was daran lag, dass ich President Snow nicht mochte.
Den sollst du ja auch nicht mögen.
Nee. Und da musste man ihn aber quasi so ein bisschen mögen, weil er ist ja der Protagonist irgendwie. Und da fand ich den Film zum Beispiel großartig, weil ich hatte halt keinen Bock, mich 8 Stunden mit dem Buch zu beschäftigen, weil es sind ja 8 Stunden. Aber im Film, 2 Stunden oder 2,5 Stunden, ist super. Da kann man sich auch mal dazu entschließen zu sagen, okay, ist der doch nicht ganz so doof.
Und dann muss man ja auch sagen, unterschiedliche Medien können unterschiedliche Dinge gut. Ne? Also wenn ein Schauspieler diese Person so nuanciert porträtieren kann, dass man dann trotzdem irgendwie Sympathien entwickelt, kann das ja auch nochmal eine Ebene aufmachen.
Sag nochmal das Wort mit P.
Porträtieren.
So schön.
Was hatten wir letztes Mal? Community.
Das kann ich ja immer nicht aussprechen, ja.
Ja. So, jetzt habe ich den Faden verloren vor lauter Porträt.
Wenn ein Schauspieler das so gut porträtieren kann.
Genau, also Schauspieler und auch generell das Mediumfilm, ne? Also das visuelle packt ja eine Ebene obendrauf. Dadurch verliert es aber, finde ich, so diese inneren Monologe und die Gefühlswelt der ProtagonistInnen. Ne, das kannst du in einem Film gar nicht so detailliert darstellen. Ah, Les Miserables fand ich eine gute Buchverfilmung. Obwohl man ja sagen muss, dieses Buch ist ja unfassbar umfangreich. Ich weiß es noch, weil ich habe das für meine mündliche Prüfung damals in, ich hatte ja Theaterwissenschaft im Beifach, da hatte ich Adaption als mündliches Prüfungsthema und da habe ich Les Miserables durchgearbeitet. Habe ich heute noch mit 1000 Klebezettelchen drin. Und das ist ein Riesenschinken und ich finde, das haben die aber, also ich rede jetzt von der Musical-Adaption. Musik ist natürlich nochmal eine andere Ebene.
Absolut.
Und das haben die, finde ich, aber hammergut umgesetzt, weil das transportiert einfach diese, wie du sagst, diese Kernthemen so unfassbar stark. Und also das ist natürlich jetzt nichts, was man irgendwie mit jungen Leserinnen bearbeiten kann, weil das halt so riesig ist. Aber das finde ich tatsächlich eine sehr gelungene Buchverfilmung. Und tatsächlich, jetzt kurz wieder aktuelles Beispiel, Willow wird ganz viel ausgeliehen gerade, weil der Film jetzt im Kino war. Also ein Mädchen namens Willow musste jetzt in die Bibliothek stellen. Die kommen nämlich jetzt und wollen das lesen, weil sie den Film gesehen haben.
Das ist We Woodwalkers. Das ist auch durch
ja,
die Filme.
Ja, und Schule der magischen Tiere.
Schule der magischen Tiere.
Also auch, ne, Tipp, wenn ihr eine Schulbibliothek, eine Bibliothek habt, in die junge Menschen kommen, habt solche Kinostarts auf dem Schirm.
Und präsentiert die auch so.
Genau.
Also hängt da auch das Filmplakat auf, hängt da den Hinweis auf, das Buch zum Film, macht ein Regal mit hier Titel aus Buchverfilmungen. Also nutzt es total, weil da kennt ihr das draus. Und ich meine, wir leben ja gerade in einer sehr, sehr luxuriösen Situation, dass, also früher war das ja so, solche Filme kamen dann ins Kino, waren jetzt nicht unbedingt in der breiten Masse zugänglich vielleicht. So, jetzt gibt's Prime Video und Disney Plus und Netflix und wie sie nicht alle heißen. Und plötzlich gibt es ja ganz viele Buchverfilmungen. Also es ist ja wirklich, man kann ja fast monatlich gucken, was es alles für Buchverfilmungen gibt. So. Und das ist natürlich schon cool.
Ja. Und letzter Tipp zum Thema Buchverfilmung, Adaption und so weiter. Es geht ja auch andersrum. Also es gibt ja auch Bücher, die entstehen aus Film und Fernsehen. Und mittlerweile, ich habe alles zusammengestellt in der Bibliothek. Ja. Alles, was Charaktere aus Film und Fernsehen hat, steht in einer Ecke, weil ich weiß, da gehen die Kinder hin. Peppa Woods, Paw Patrol, wie sie alle heißen. Tu dir einen Gefallen. Stell es zusammen, dann hast du einfach alle geballt in einer Ecke und ist gut.
Und ich meine, es gibt auch für Lehrkräfte zu den verschiedenen Filmen. Ich habe ja letztens erst heute einen Film mit ihnen geguckt. Ganz anderes Ding, auch keine Buchverfilmung. Mazel Tov Cocktail heißt das auf Disney Plus. Da ging es um jüdisches Leben. Aktuell. Funny Story, ein Jude ist ich auf der Jungstoilette in der Schule, macht da Dinge, egal. Und dann kommt so ein Typ und drückt ihm so einen blöden Spruch. Und der andere Typ schubst ihn und der pinkelt halt gerade ins Pissoir. Und dann pinkelt er sich halt an. Und dann beleidigt er ihn antisemitisch. Und die Reaktion vom Protagonisten ist halt, dass er ihm eine reinhaut. Er haut ihm so eine rein, dass er gegen die Fliesen, also da gibt es so eine Abstufung quasi vor dem Pissoir und mit denen fliegt er halt voll mit der Nase drauf, sodass die Nase bricht. So, dann haben wir eine Situation. Und zu diesem Kurzfilm, da gab es Unterrichtsmaterial dazu. Und zwar richtig cooles. Also das, du hättest quasi diesen Kurzfilm in 50.000 Stunden beleuchten können, Kameraeinstellungen, Musik und so weiter und so fort. Ne? Warum sind Bilder schwarz-weiß? Warum sind Bilder bunt? Warum ist es aus der Froschperspektive? Warum ist es aus der Grashüpferperspektive? Whatever, ja. Also richtig, richtig cool gemacht. Darf man nicht unterschätzen, was es da medienpädagogisch auch alles zu analysieren gibt. Ah. Und was das ja auch wiederum mit dir macht, oder zum Beispiel der Protagonist durchbricht auch diese dritte Ebene, also sprich, der spricht direkt in die Kamera.
Vierte Wand, meinst du?
Vierte Wand, Entschuldigung. Durchbricht er und spricht einfach konkret mit dir. Und das ist so cool gemacht. Und also das hat ja natürlich auch einen Effekt. Und am Ende sagt er auch, jetzt kommt die theatralische Musik, die das Ende des Films ankündigt. So, das ist also richtig cool. Und das bietet auch so viele Chancen, ne? Und lohnt sich vielleicht auch mal im Vergleich, ne? Wie macht es ein Buch, das hat halt keine Musik und keine Perspektiven, aber wie schafft es der Film in dem Moment zu emotionalisieren, ja, und wie schafft es das Buch in der Szene zu emotionalisieren?
Und es gibt ja auch tatsächlich Bücher, die die vierte Wand brechen, mhm, die direkt mit dem Lesenden sprechen oder also den Lesenden ansprechen.
Warum heißt es vierte Wand, sag mal?
Das kommt aus dem Theater tatsächlich. Also man hatte ja die Rückwand und die beiden Seitenwände und die vierte unsichtbare Wand war sozusagen die zwischen Publikum und Schauspielenden. Deswegen haben die damals schon zu Shakespeares Zeiten die vierte Wand gebrochen, indem sie direkt aus der immersiven Szene raus mit dem Publikum gesprochen haben.
Aber wie fand ihr, dass das Film das einfach übernommen hat? Weil da gibt es ja nicht die Wände quasi.
Stimmt, aber man hat es einfach aus dem Theater komplett übernommen, wie vieles. Und viele Schauspielende kommen ja tatsächlich ursprünglich aus dem Theater, ja, und wechseln dann in den Film. Die besten, würde ich behaupten. Aber gut, das ist vielleicht meine persönliche Einstellung. Aber jetzt, bevor wir diese Folge beenden, mir ist noch eine großartige Buchverfilmung eingefallen, Mitte der Welt.
Ja, oh Gott. Das ist ja, also es wirkt, das ist, wenn Leute mich fragen, was mein Lieblingsbuch ist, nenne ich das, weil es mir bei meiner Coming-out-Story so super krass geholfen hat. Und jetzt ein paar Jahre später auch nochmal gelesen und habe erst festgestellt, wie weird das teilweise auch ist. Also es gibt wirklich sehr, sehr komische Szenen. Also komisch im Sinne von nicht lustig, sondern wirklich einfach strange, wo man denkt, was soll das so? Die sind alle im Film natürlich nicht dabei. Aber es ist großartig gespielt und ein queeres Buch, was ein queeres Buch war, als es den Begriff queere Bücher noch nicht gab. Also es ist, und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt, ich glaube, es wurde schon für eine Leserschaft geschrieben, so aus besseren Kreisen, zu dem ich nicht gezählt habe. Und trotzdem hat mich das so mitgenommen. Und das ist ja auch, also von BuchkritikerInnen ist es ja hochgelobt worden und so. Und also,
generell Andreas toll. Steinhöfels Bücher, ja, sind einfach großartig.
Kennen viele durch Rico Oskar und die Tieferschatten.
Genau. Oder Anders finde ich auch ein, ja, ganz tolles Buch.
Ja.
Und dazu muss ich sagen, zu Mitte der Welt gibt es, glaube ich, wenn ich es finde, verlinke ich es euch unten in der Folgenbeschreibung, ein Projekt von der Stiftung Lesen zur Buchadaption. Also wenn ihr da Input braucht, dann schaut auf jeden Fall mal auf der Webseite der Stiftung Lesen vorbei. Das lohnt sich generell sehr. Die haben ganz, ganz tolle Projekte gemacht und eben auch speziell für den Unterricht. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken.
Und was mich voll fasziniert, also aus schreibender Perspektive, finde ich das faszinierend, weil der Andreas Steinhöfel mal die Frage gestellt bekommen hat, warum er sich entschieden hat, die Geschichte so zu erzählen, weil eigentlich geht's am Ende ja erst los. Und er dann eben so gesagt, ja, genau das ist es, weil die Menschen müssen ja zu dem Punkt kommen, wo sie quasi was in ihrem Leben verändern. Und deswegen hat er sich entschieden, das so zu erzählen. Das finde ich so außergewöhnlich und besonders, weil es eben genau diese komische Phase erzählt vom letzten Schuljahr, der ersten Liebe und so Freundschaft und kann dies überstehen, wenn man sich nicht mehr jeden Tag in der Schule sieht und so. Also ich finde es ganz, ganz toll als Themen, aber eben auch, wie viel Gedanken er sich da gemacht hat. Also das ist echt voll, der Tipp sollte auch in jeder Bibliothek stehen, finde ich.
Absolut.
Mit Film.
Unbedingt. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende. Was heißt schon wieder? Sind wir jetzt am Ende unserer Folge, wenn du bis hierhin zugehört hast? Sehr gut. Fleißsternchen. Gibt's ein Bienchenstempel?
Eine Welt als Emoji in die Kommentare.
Ja, sehr gut. Oder wenn du das Emoji nicht findest, schreib einfach Welt in die Kommentare. Ist trotzdem super für den Algorithmus und wir sehen das dann und freuen uns. Und alle, die das nicht bis hierhin gehört haben, werden sich denken, was zum Henker ist denn da los? Ja. Und dann hören sie vielleicht bis zu Ende. Also es ist nur gut. Wenn du uns also einen Gefallen tun möchtest, liebe hörende Person, dann mach das. Codewort ist Welt. Und wir freuen uns sehr über Kommentare. Und wenn du noch eine super Buchverfilmung im Kopf hast, die wir jetzt nicht gesagt haben, bitte, bitte, lass es uns wissen, schreib es in die Kommentare, damit es alle lesen können. Oder schick uns noch besser eine Sprachnachricht für die nächste Hotline-Leseförderungsfolge. Und dann sprechen wir darüber. Und auch du kannst Teil des Podcasts sein. Wir freuen uns sehr. Und dann hören wir uns im Juli wieder.
Verrückt. Der letzte Monat vor der Sommerpause.
Also, wenn ihr noch Themen habt, jetzt raus damit.
Zack, zack, zack.
Sonst wird es vor den Sommerferien nichts mehr. Aber kein Druck.
Gut.
Tschüss.